Ja, das ist schön, wenn man freudig erwartet wird. Doch was Schönes, dass ihr euch freut auf die Verkündigung. Und ich freue mich auch, dass ich Gottes Wort weitergeben kann. Ich bin Servicetechniker und immer wenn ich zu den Kunden komme, werde ich freudig erwartet. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, weil die wollen was von mir. Die warten drauf, dass eine Störung beseitigt wird. Ihr lacht. Lachen ist gesund. Ich möchte heute reden über Gesetz und Gnade. Und das ist gar nicht so einfach. Versteht ihr mich vom Dialekt her? Gut. Gesetz und Gnade ist gar nicht so einfach, weil man dieses Thema aus ganz verschiedenen Blickrichtungen beleuchten kann. Und weil Gesetz und Gnade Zeit unseres Lebens immer ein Thema bleiben wird. Im Himmel nicht mehr, ja, da gibt es nämlich kein Gesetz mehr, da sind wir das, was wir sein sollen, nämlich Jesus Christus ähnlich. Aber hier, solange wir hier auf der Erde sind, gibt es immer wieder dieses Spannungsfeld Gesetz und Gnade. Ich möchte der Predigt einen Untertitel geben: Müssen, sollen und wollen. Diese drei Wörter möchte ich drüber stellen. Wir haben uns gar nicht über die Zeit geeinigt. Wie ist das bei euch?
Wir sind gewohnt
XL. Okay. Ich sehe ja, wenn jemand nickt, wegnickt, dann einfach weiter. Ihr seid eine angenehme Zuhörerschaft bis jetzt. Gibt es ein Leben ohne Gesetz und Gebote? Nein. Also überall gibt es Gesetze und Gebote. Dass wir heute um 10 Uhr angefangen haben, war so eine Vereinbarung und die muss es auch geben. Gibt es ein Leben ohne Ordnungen? Nein, gibt es auch nicht. In jeder Gemeinschaft gibt es Ordnungen. Gibt es ein Leben in Freiheit? Aha. Also Freiheit nicht zu verstehen mit oder in Verbindung mit Gesetzlosigkeit oder Beliebigkeit. Freiheit auch nicht in Verbindung mit Zügellosigkeit oder Anarchie. Wir haben in der Küche bei uns daheim einen Spruch an der Wand hängen. Da steht drauf: Hier darf jeder machen, was ich will. Und das ist der Machtbereich von meiner Frau. In Römer 7, Vers 12 heißt: So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. So redet Paulus im 7. Kapitel vom Römerbrief und fasst das Gesetz ganz, ganz schön zusammen, dass es nämlich heilig ist und das Gebot heilig, gerecht und gut. Jetzt stellt sich die Frage, für was ist das Gesetz gut? Was bewirkt das Gesetz in uns oder in der Gemeinschaft? Ist das Gesetz gut für Veränderung? Oder ist das Gesetz gut für Trost? Oder ist das Gesetz eben gut für Ordnung, dass es eine gewisse Ordnung gibt? Also es ist sehr sinnvoll, wenn ein Staat ein Gesetz hat. Und so hat auch der deutsche Staat ein Gesetz, das Grundgesetz. Und ich bin wirklich von Herzen dankbar, dass ich hier in Deutschland leben darf. Bei allem, was ich zu beanstanden hätte vielleicht. Unser Klagen ist immer auf hohem Niveau. Wir haben Wohlstandssorgen, oftmals. Und dass es uns so gut gehen kann, hat sehr viel mit unserem Grundgesetz zu tun, was die Väter damals nach dem Weltkrieg erarbeitet haben. Und das Grundgesetz, ich lese gerade mal etwas über das Grundgesetz vor. Es setzt sich aus einer Präambel, den Grundrechten und einem organisatorischen Teil zusammen. Im Grundgesetz sind die wesentlichen staatlichen System- und Werteentscheidungen festgelegt. Es steht im Rang über allen anderen deutschen Rechtsnormen. Deswegen kann das Grundgesetz auch nicht einfach so außer Kraft gesetzt werden. Das Grundgesetz ist das höchste Gesetz, das es in Deutschland gibt. Und es regelt das Wesentliche in unserem Miteinander. Und zum Beispiel in der Präambel steht, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgegebenen Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Also im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und der Gott, der damals gemeint war, ist der Gott, den wir eben gefeiert haben. Der dreieinige Gott. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Damals gab es in Deutschland keinen anderen Gott. Und gewisse Kulturen waren nicht Bestandteil von unserer Kultur. Und in Verantwortung vor diesem Gott und den Menschen hat man dieses Grundgesetz verfasst. Und gleich im Artikel 1 dieses Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Die Würde des Menschen, diese Einzigartigkeit, dass du wertvoll bist, dass du eine Würde hast, dass man mit dir nicht so umspringen darf, wie irgendjemand will, so wie es eben im Dritten Reich passiert ist. Das geht nicht. Und wenn wir manchmal spazieren gehen und sehen Polizisten und früher, ich bin so groß geworden, jetzt pass auf, da ist ein Polizist. Ja, wieso? Pass auf. Der ist da, um mir zu helfen. Wisst ihr, die ganzen staatlichen Organe sind da, um uns ein Miteinander zu garantieren, damit wir in Freiheit leben können. Im Artikel 2 heißt es, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Ist doch toll, oder? Darfst du dich jetzt hier frei entfalten? Das Grundgesetz erlaubt dir das. Okay, aber ich predige jetzt hier. Du kannst nicht einfach kommen und sagen, jetzt will ich predigen. Ihr kennt vielleicht die Reise nach Jerusalem. 17 Leute, 16 Stühle. Und dann geht es rum, solange die Musik spielt. Und in dem Augenblick, wo die Musik aufhört, muss jeder schauen, dass er einen Stuhl besetzt. Und einer bleibt halt übrig. Und der eine, der übrig bleibt, der muss die persönliche Freiheit des anderen achten. Und darf sie nicht missbrauchen, weil so heißt es dann weiter. Also jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Also unsere persönliche Freiheit hat eine Einschränkung, und zwar da, wo die Freiheit des anderen anfängt. Und das macht oft die Schwierigkeit. Ja, man will die persönliche Freiheit ausleben, sich entfalten und stößt an die Entfaltungsmöglichkeiten des anderen. Paradebeispiel, Ehe. Jetzt lacht keiner von euch, ne? Ja, ja, das ist die größte Herausforderung meines Erachtens. Ehe zu leben und in dieser Ehe eine persönliche Freiheit zu entwickeln, die Persönlichkeit zu entwickeln, zu dem zu werden, was sich Gott gedacht hat. Und da hat mir meine Frau schon einiges geholfen. Und es war nicht immer schwer. Also jeder Staat hat ein Gesetz, jede Gruppe, jeder Verein hier, ihr in der Gemeinde habt Ordnungen, Regeln. In jeder Familie gibt es Ordnungen und Regeln. Es geht nicht ohne Ordnungen und ohne Regeln. In der Familie eben sollen Ordnungen und Regeln dazu dienen, dass möglichst alle den größten Genuss in der Familie erleben. Deswegen sind uns Ordnungen gegeben. Nun, Gott hat seinem Volk auch Ordnungen gegeben. Und ihr wisst, wie viele Gebote Gott seinem Volk gegeben hat. Zum einen die 10 Gebote, die in Stein gemeißelt sind, damals. Und dann gibt es noch weitere 603 Gebote, die Mose aufgeschrieben hat. Und in den meisten Fällen, wenn es ums Gesetz geht, sind diese 613 Gebote gemeint. Und diese 613 Gebote, die kann man aufgliedern in zeremonielle Gebote, also alles, was mit Opferdienst zu tun hatte, die Opfer, die Israel damals bringen sollte bei Vergehen oder wenn man Gott danken wollte. Der andere Teil ist zivilrechtliches Gesetz, also Eigentum ist geregelt worden, wenn einer dem anderen was hat, auszusetzen. Dann gab es dieses zivilrechtliche Gesetz und es gab dieses moralische Gesetz. Da war dann geregelt, du sollst die Ehe nicht brechen zum Beispiel oder du sollst dem anderen nichts klauen. Also absolut sinnvolle Dinge. Nun, das mosaische Gesetz hat Gott seinem Volk gegeben mit einer Absicht. Und wenn ihr euch vielleicht erinnert, als Salomo, eben der dritte König war er ja, der hat ja dann den Tempel gebaut und hat sein ganzes Reich 40 Jahre lang in Frieden aufgebaut. Da gab es ganz, ganz konkrete Ordnungen. Und da hat eine Frau weit entfernt in Äthiopien gehört, da gibt es einen Mann, einen König, das muss wunderbar sein bei dem auf dem Hof. Da gibt es eine Ordnung, da gibt es Weisheit. Da gehen die Leute in Frieden miteinander um. Und dann hat sie den Weg auf sich genommen und ist zu Salomo gekommen und hat gesehen und war erstaunt und hat gesagt, nicht die Hälfte von dem, was ich da sehe, hat man mir verkündigt. Also deine Weisheit ist noch viel, viel größer. Und ich möchte da kurz was dazu lesen, dass wir ein bisschen diesen Stellenwert von den Geboten Gottes erfassen können. 1. Könige 10. Als aber die Königin von Saba alle Weisheit Salomo sah und das Haus, das er gebaut hatte, und die Speise auf seinem Tisch und die Wohnung seiner Knechte und das Auftreten seiner Dienerschaft und ihre Kleidung, auch seine Mundschenken und auch die Brandopfer, die er im Haus des Herrn darbrachte, da geriet sie außer sich vor Staunen. Und wisst ihr was, wenn eine Frau mal außer sich vor Staunen gerät, dann passiert viel. Dann passiert viel. Und sie sprach zu dem König, das Wort ist wahr, dass ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Ich habe aber den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, es ist mir nicht die Hälfte gesagt worden. Du hast mehr Weisheit und Besitz, als das Gerücht sagt, das ich vernommen habe. Glücklich sind deine Leute, glücklich diese deine Knechte, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, sodass er dich auf den Thron Israel setzte, weil der Herr Israel auf ewig liebt. Deshalb hat er dich zum König eingesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Das muss wunderbar herrlich gewesen sein. Ging halt nur 40 Jahre, weil Salomo auch nur ein Mensch war. Und weil sich's gezeigt hat, dass das Gesetz doch nicht reicht. Die beste Ordnung reicht nicht. Nun, warum hat Gott seinem Volk das Gesetz gegeben? Ich möchte einige Punkte aufzählen. Zum einen ist der Zweck des Gesetzes, dass Gottes Heiligkeit sichtbar wird. Gottes Wesen, Gottes Wertmaßstäbe, dass er einzigartige Verordnungen hat, seine Gerechtigkeit oder sein Rechtsverständnis. Es soll deutlich werden, dass Gott sehr wohl zwischen Gut und Böse unterscheidet. Dass es bei Gott ein Richtig und ein Falsch gibt. Obwohl das heutzutage mehr und mehr verwischt wird. Mein Bauch sagt mir, kennt ihr das? Ich glaube, mein Bauch, wenn er Hunger hat, dann sagt er mir was. Aber sonst muss man aufpassen. Freunde von uns, Ehepaar, sind auseinandergegangen und sie hat gesagt, ja, ich muss meine Gefühle gegenüber ehrlich sein. 2 Kinder, die leiden am meisten unter dieser Ehrlichkeit. Also es gibt ein richtig und ein falsch und es hat nichts mit Bauchgefühl zu tun. Heiligkeit Gottes hat auch damit zu tun, dass er Übertretungen nicht einfach unter den Teppich kehrt. Wir glauben an einen Gott, der Sünde bestraft. Und Gott sei Dank, wir glauben an einen Gott, der Sünde schon bestraft hat. Das haben wir im Mahl gefeiert. Aber es ist eben ein Gott, der sagt, nein, wenn eine Ungerechtigkeit da ist, dann muss diese Ungerechtigkeit gesühnt werden. Sonst ist keine Gerechtigkeit da. Und Gott kann nicht einfach Sünde vergeben, ohne dass Vergeltung vorher stattgefunden hat. Und das zeigt uns das Gesetz. Auf eine manchmal sehr, sehr brutale Art und Weise und für uns Menschen des 21. Jahrhunderts oftmals unvorstellbar, wie hart Gott auch mit seinem Volk im Alten Testament gehandelt hat. Aber es ist der gleiche Gott wie im Neuen Testament. Das Zweite, was das Gesetz als Zweck hatte, es sollte einfach eine Ordnung für das Volk Gottes bieten, Lebensregeln. So wie wir es bei Salomo gelesen haben. Tu das, mach das, brech die Ehe nicht, stehl nicht. Das tut dir gut und dem anderen auch. Das Miteinander sollte geregelt sein. Und lass das eine, das dir schadet und dem anderen schadet. Das Dritte, was ich erwähnen will, das Gesetz war ein Mittel, um Sünde deutlich zu machen. Also sichtbar zu machen. Sünde von der eigentlichen Bedeutung her Zielverfehlung. Also ich habe mal eine Geschichte gehört vom, das ist so Strichmännle. Das hat einen Pfeil und Bogen gehabt, Pfeil und Bogen, und hat geschossen, zack, und dort, wo der Pfeil stecken geblieben ist, hat es einen Kreis außenrum gemalt. Man hat also immer das Ziel erreicht. Das Gesetz Gottes ist dieses Ziel und es besteht. Und du mit deinem Bogen und mit deinem Pfeil, du schießt und batsch, merkst, du triffst das Ziel nicht. Das ist eigentlich Sünde, Zielverfehlung. Das Eigentliche, was durch dich erreicht werden sollte, durch deine Worte, durch deine Taten, das, was du mit deinen Händen machst oder mit deinen Beinen, mit deinen Füßen, das erreichst du nicht im Sinne dessen, was Gott gedacht hat für dich und für mich. Und das Gesetz zeigt uns eben, dass wir Zielverfehler sind. Im Römer 7, Vers 7, schreibt Paulus: Was sollen wir nun sagen, ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne, aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Also die Sünde war schon immer da, seit dem Sündenfall, aber ich hätte sie nicht erkannt, außer durchs Gesetz. Das zehnte Gebot oder das zehnte Gesetz, das der Paulus hier erwähnt, ist meines Erachtens das kniffligste Gesetz, weil da geht es um unser Herz, ganz stark um unser Herz. Er behandelt in den anderen Geboten, zum Beispiel du sollst nicht töten oder du sollst nicht Ehe brechen. Und dieses Begehren ist etwas, das vor der Tat stattfindet. Aber laut Jesus eigentlich schon die Tat in unserem Herzen ist. Jesus behandelt dieses Thema des Gesetzes in der Bergpredigt, Matthäus 5, und er redet ganz klar eben über diese zwei Gebote, die auch in den 10 Geboten vorkommen. Du sollst nicht töten, ist zu den Vätern gesagt worden. Ich aber sage euch, wenn du in deinem Herzen über deinen Bruder so und so denkst, dann hast du ihn eigentlich schon ausgelöscht. Und über Ehebruch sagt er nicht, wenn die zwei im Bett sind, sondern vorher schon, wenn sie weit weg voneinander sind. Aber wenn das Begehren im Herzen da ist, da findet der Ehebruch statt. Und dieses zehnte Gebot auf den Tafeln verwendet Paulus und sagt, jetzt habe ich mich erkannt. Ich bin ja voll und voll von falschem Begehren. Er war ein Pharisäer. Er war gut erzogen, man konnte ihm nichts nachweisen, äußerlich. Aber sehr wohl hat er erkannt, dass er innerlich ganz weit weg ist von einem reinen Leben. Und das hat das Gesetz gemacht. Im Herzen fängt es an, dort ist die Sünde drin. Und die Sünde schon da, noch bevor die Tat geschieht. Jetzt könnte man eigentlich einpacken. Weil jeder von uns, der irgendwie mit Gottes Gesetz zu tun hat, weiß, dass er immer und immer wieder schuldig wird. Aber das Gesetz hat noch einen anderen Zweck, was es verfolgt oder was Gott durch das Gesetz verfolgt. Durch das Gesetz nimmt die Sünde immer mehr zu. Das ist jetzt ein schwieriger Gedanke. Ich möchte zwei Stellen vorher lesen. Einmal Römer 4, Vers 15. Das Gesetz bewirkt Zorn, denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Also das Gesetz bewirkt Zorn. Und wenn es kein Gesetz gibt, dann gibt es auch keine Übertretung. Durch das Gesetz stellt man fest, ah, da ist eine Übertretung, ah, da ist eine Übertretung. Ein Kapitel weiter, Kapitel 5, Vers 20, sagt Paulus, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Also das Gesetz ist von Gott her eingeführt worden, dass der Sündenberg immer größer wird. Kannst du dir das vorstellen? Hast du das schon mal erlebt? Das Gesetz lässt nicht Sünde entstehen, sondern macht Sünde sichtbar. Die war schon immer da. Ich habe euch vorhin erzählt, dass ich immer willkommen bin bei meinen Kunden. Und ich muss dann in die Häuser rein und muss an die Telefondose. Und meistens ist die hinterm Schrank. Und dann, was muss man machen? Man muss den Schrank wegschieben. Und 101 Frauen von 100 Frauen ist das peinlich. Weil da hinten wird gewöhnlich nicht geputzt. Ja, ich habe den Dreck nicht mitgebracht. Der war schon immer da. Nur der war halt verdeckt. Ich war mal bei einer Frau, die hat Katzen gehabt. Und die war eine ganz arme Person. Weil die konnte sich selbst nicht mehr richtig versorgen. Die Katzen hatten kein Katzenklo, aber ein großes Wohnzimmer. Das war wirklich schrecklich. Wirklich schrecklich, wie manche Menschen leben und sich damit abfinden. Und jetzt stell dir mal vor, du kommst in so einen Raum hinein und es wäre Winter und du hast Schnupfen. Du riechst also nichts und der Raum wäre dunkel. Dann siehst du auch nichts. Und dann hat die Frau einen Schalter, der hat eine Dimmerfunktion. Das heißt, man kann nicht nur das Licht an- und ausschalten, sondern du kannst das Licht regeln. Wird immer heller, immer heller, immer heller. Und die dreht an dem Schalter, dass das Licht immer heller wird in dem Raum. Und du siehst dann, ah ja, da ist ein Schrank, vielleicht ein kostbares Stück. Da drüben ist eine Anrichte, ein Tisch. Und je heller das wird, desto erschütternder ist es für dich. Du siehst, wie schmutzig da drin alles ist. Und wenn es dann richtig hell ist, dann willst du es weiter suchen. Weil du erkennst, was erkennst du, was schon immer da war. Nur du erkennst es jetzt erst. Ich war früher ein sehr freundlicher junger Mann, geduldig. Ich habe mich in Kindererziehung ausgekannt. Man konnte mich fragen. Und dann habe ich geheiratet. Und dann ist der Dimmer immer höher gedreht worden. Und dann ist in meinem Herzen was sichtbar worden, was ich gedacht habe, ja, das liegt nur an meiner Frau, dass ich jetzt so bin, so ungeduldig. Aber eigentlich war es schon immer da. Es ist nur dadurch sichtbar worden. Und das Ganze wird getoppt noch, wenn man dann Kinder kriegt, hat und versucht, die zu erziehen. Und dann merkt, was in einem seinem Herz alles drin ist. Und das sind ja die Kinder schuld. Das war schon immer da. Nur es ist jetzt ans Licht gekommen. Und das ist der Sinn des Gesetzes, dass die Sünde übermächtig wird. Also, dass die Sünde unerträglich wird. Alles wird sichtbar. Mehr Licht, mehr Erkenntnis. Bei der Frau, eben wo ich vorhin erwähnt habe, kam dann viel Müll und Unrat, Schmutz, nicht nur Staub. Da musste man mit schwerem Gerät anfahren. Da hat ein Staubwedel nichts mehr geholfen. Und jetzt möchte ich aus Römer 7 einen kleinen Abschnitt lesen, wo uns das ein bisschen deutlich machen soll, dass wir es auch verstehen. Gott weiß um diese Angelegenheit. Und er hat uns das schon lang gesagt, was das Gesetz bewirkt. Römer 7, ab Vers 7 möchte ich bis Vers 13 lesen. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne. Sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Meine Mama hat früher viel Schwierigkeiten mit mir gehabt, weil ich so ein Grenzgängerkind war. Heute heißt es ADHS. Also, sie hat gesagt, die Strafe war nicht so schlimm wie der Reiz, das auszuprobieren. Und je mehr man mich hat versucht einzuschränken, desto mehr ist die Kreativität aufgeblüht. Wir haben zwei Jungs, zwei Mädchen und manchmal erkennt man auch so eine Kreativität bei den Jungs. Und es ist irgendwie interessant, dass das, was verboten ist, am meisten reizt, oder? Habt ihr das schon mal festgestellt? Irgendwie ist ganz komisch. Und Paulus sagt, es ist die Sünde in uns drin, diese Fehlschaltung, die damals beim Sündenfall stattgefunden hat. Und mit dieser Fehlschaltung, mit dieser Sünde lebt jeder Mensch, in jeder Generation, in jeder Kultur, in jeder Nation. Und dann bewirkt das Gesetz Folgendes, es zeigt einmal diese Fehlschaltung auf und gleichzeitig bewirkt es, dass diese Sünde immer mächtiger wird, je mehr ich mich dagegen wehre. Also ich versuche, das Gute zu tun, so sagt Paulus, und ich erkenne in mir, dass nur das Böse vorhanden ist. Also du stehst morgens auf und hast Hunger und gehst an den Kleiderschrank. Was findest du dort? Kleider. Du stehst vorm falschen Schrank. Du musst an den Kühlschrank. Im Kühlschrank ist es zu essen. Und wenn ich merke, dass in mir so diese Sünde mächtig wird oder noch mächtiger und ich versuche, die selbst in mir zu bearbeiten, das geht nicht. Ich bin bei der falschen Person. Ich muss woanders hin und wir kommen gleich drauf. Paulus erwähnt noch diese Angelegenheit mit Sünde im 1. Korinther Kapitel 15, Vers 56. Da sagt er, der Stachel des Todes ist die Sünde. Also der Tod sticht durch die Sünde zu sozusagen. Die Kraft der Sünde, aber das Gesetz. Ohne das Gesetz hat die Sünde keine Kraft. So sagt er. Wie kann man nun der Sünde die Kraft rauben? Habt ihr einen Tipp? Also wenn das Gesetz die Kraft der Sünde ist, wie kann man die Sünde kraftlos machen? Ich will einfach sehen, ob ihr noch dabei seid. Wie kann man die Sünde kraftlos machen? Wie kann man der Sünde die Kraft wegnehmen? Was muss man wegnehmen? Wie? Gesetz, genau. Das heißt also, wenn ein Mörder verurteilt werden soll, dass die Sünde des Mordes wegkommt, müssen wir einfach Mord erlauben, oder? Naja, natürlich nicht. Gott macht es auch nicht so, dass er das Gesetz einfach wegnimmt, sondern er nimmt mich weg vom Gesetz. Das ist eigentlich die Lösung, nämlich die Erlösung. Also die Kraft der Sünde ist das Gesetz und wenn ich kein Gesetz mehr habe, dann ist die Sünde machtlos. Und es gibt einen Ort, wo ich frei bin vom Gesetz. Warum hat Gott seinem Volk das Gesetz gegeben? Es war schon immer, auch im Alten Testament, ein Mittel, um zum Glauben zu führen. David ist nicht durch Gesetzeserfüllung reingesprochen worden, sondern indem er Sünde einfach als Sünde bekannt hat. Auch im Alten Testament gab es schon Gnade. Aber natürlich nicht so, wie es im Neuen Testament dann offenbar wurde durch Jesus Christus. Und die im Alten Testament waren einfach unterm Gesetz. Im Galaterbrief Kapitel 3, Vers 24 heißt es, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Also der Sinn des Gesetzes ist, dass das Gesetz arbeitet wie ein Zuchtmeister. Hört sich zuerst mal nicht gerade so aktuell an. Aber früher war das ganz normal, dass es zum Beispiel um Zucht und Ordnung ging. Ich glaube, dass deswegen auch Deutschland so groß geworden ist, dass es da Ordnung gab, dass es Gewissenhaftigkeit gab. Also alle christlichen Werte, die machen schon noch unsere Nation aus. Made in Germany. Das hat viel mit diesem christlichen Gedankengut zu tun. So ein Zuchtmeister war früher ein Sklave, der in einer reicheren Familie drin war und der hatte die Aufgabe, sich um den Sohn zu kümmern, dass der in die Schule kam. Der Zuchtmeister hat den kleinen Junge begleitet oder er hat ihn erzogen, er hat ihn diszipliniert, bis zu dem Zeitpunkt, wo er ihn dann in der Schule abgegeben hat. Und wenn jetzt Paulus hier das Gesetz so verwendet als Zuchtmeister, dann meint er damit, dass das Gesetz uns zu Jesus Christus führen soll, züchtigen, als Pädagoge hinführen soll. Das Gesetz beaufsichtigt uns, bis wir bei Christus sind. Oder es wacht über uns, es treibt uns zu Christus. Und da möchte ich was von Luther lesen. Luther hat eine Auslegung zum Galaterbrief geschrieben, ein ganz wertvoller Kommentar. Und er schreibt Folgendes: Ein wahrhaft schönes Gleichnis, Jugenderzieher. Das Wort kommt her von Jugend und Ziehen. Denn er soll der Jugend Zucht und Übung beibringen, also dieser Zuchtmeister. Nun sagt der Apostel, wie den Kindern ein Zuchtmeister zugeteilt wird, um die mutwillige Jugend zu zügeln, so ist uns das Gesetz gegeben, damit ist die Sünde Hemme. Nun, ich habe vorhin gesagt, dass das Gesetz gegeben ist, dass die Sünde noch größer wird. Und jetzt sagte Luther, dass es die Sünde hemme. Das Gesetz bewirkt schon auch ein gewisses Hemmen der Sünde. Warum? Weil es Strafe gibt. Also wir machen manche Sachen nicht, weil wir Angst vor der Strafe haben, oder? Oder weil es uns peinlich ist, weil man nicht will, dass die Leute über einem schlecht reden. Und wir machen manche Sachen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen, aber da winkt eine Belohnung. Und so arbeitet das Gesetz. Wir sind eigentlich nicht überzeugt davon, das zu tun. Aber weil wir Angst haben vor der Strafe oder weil wir irgendeinen Gewinn rausschlagen wollen, deswegen richten wir uns nach dem Gesetz. Und in dem Maß hemmt das Gesetz die Sünde. Aber es ist wie bei den Kindern. Sie werden nur durch die Furcht vor der Züchtigung in Schranken gehalten und hassen auch meist den Erzieher. Sie wollen viel lieber frei sein und tun alles nur gezwungen oder durch Schmeichelworte verlockt. Niemals aber aus Liebe zur Sache selbst und mit freiem Willen. Ebenso verhält sich's auch bei denen, welche unter dem Gesetz sind. Sie werden nur durch die Furcht vor den Drohungen des Gesetzes zurückgehalten von den Werken der Sünde. Sie hassen das Gesetz und möchten auch ihrerseits den Begierden freien Lauf lassen. Sie tun aber alles nur, weil der Schrecken der Strafe sie zwingt oder die Liebe zu einer zeitlichen Verheißung sie lockt. Niemals aber tun sie es aus freiem, ungezwungenen Willen. Er schreibt weiter. Danach, wenn die Kinder zum Erbe gelangt sind, sehen sie ein, wie nützlich der Zuchtmeister gewesen ist. Also zum Erbe gelangt heißt, dass der Mensch dann wiedergeboren ist. Er ist zum Kind Gottes geworden. Er ist bei Christus angekommen. Wenn das stattgefunden hat, fangen deshalb bereits an, ihn sogar zu lieben, diesen Zuchtmeister, zu preisen und sich selbst zu verurteilen, weil sie nicht gern und willig Folge geleistet haben. Nun aber tun sie ohne Zuchtmeister aus freiem Antrieb mit Freuden, was sie unter dem Zuchtmeister ungern und widerwillig taten. So ist es auch bei uns. Wenn wir den Glauben erlangt haben, der unser wahres Erbe ist, wie es dem Abraham und seinem Nachkommen verheißen wurde, wir sehen ein, wie heilig und heilsam das Gesetz, wie schändlich aber die böse Lust ist. Jetzt gewinnen wir das Gesetz lieb, preisen es und heißen es wunderbar gut. Umgekehrt verurteilen und tadeln wir unsere Begierde, umso mehr, je mehr wir am Gesetz selbst gefallen haben. Jetzt tun wir das freudig und gern, was uns damals, als wir noch unverständig waren, das heilsame Gesetz durch Gewalt und Schrecken äußerlich erpresste, ohne doch innerlich durch diese Erpressung etwas erreichen zu können. Das Gesetz kann unser Herz nicht verändern, aber das Gesetz kann uns zu Christus führen. Und das Gesetz hat eben diese Funktion, dieser Zuchtmeister, der dasteht und der uns zeigt, wie weit wir weg sind vom Eigentlichen, so wie ihr Licht, wie ich es vorhin gesagt habe, das eben Dinge sichtbar macht, die eigentlich schon immer da waren. Und diese Notwendigkeit in uns, dass wir Hilfe brauchen. Man kann es vielleicht auch vergleichen mit dem Spiegel, wenn ich so in die Reihen schaue. Also jeder von euch ist heute vorm Spiegel gestanden. Das weiß ich, weil ihr recht ordentlich aussieht. Aber wenn du morgens vorm Spiegel stehst und dann feststellst, dass die Augenlider ein bisschen krumm hängen, du hast eine fahle Haut, und dann hilft dir der Spiegel nichts, das zu verändern. Aber der Spiegel zeigt dir, dass du was machen musst. Aber dann musst du selbst Hand anlegen. Und so ist dieser Zuchtmeister, der zeigt dir, wo du hin sollst, aber der hilft dir im Eigentlichen nicht. Das Gesetz kann das Herz nicht verändern. Und deswegen auch dieser Untertitel für die Predigt: Müssen, sollen, wollen. Es gibt eine Entwicklung in unserem geistlichen Leben. Wenn wir vielleicht anfangen, Jesus Christus zu suchen, wenn wir merken, die Sünde quält uns, dann meinen wir, wir müssen. Und es ist nicht verkehrt, das zu erleben. Und dann merkt man aber, ja, wir müssen ja gar nicht, weil Jesus hat ja alles getan. Dann erleben wir, ja, wir sollen aber. Im Neuen Testament gibt es auch Gebote, wir sollen das machen. Und dann ist es immer noch mühsam. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott unser Herz verändert und er macht es immer wieder und permanent. Und dann wollen wir das. Also ich will das dann machen. Ich will nicht stehlen, ich will nicht die Ehe brechen. Ich will nicht irgendwas begehren. David schreibt mal im Psalm 119, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz, dass es gut ist. Also dieser Zuchtmeister, der züchtigt mich, treibt mich zu Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden, damit wir vor Gott und vor uns selbst gerecht sind. Ich glaube, dass das große Problem bei uns Menschen eben ist, dass wir empfinden, dass wir ungerecht sind. Und wenn wir bei Christus angekommen sind, was mit einer Arbeit des Gesetzes ist, dann erkennen wir, dass er uns gerechtfertigt, dass er uns für recht erklärt. Wir sind nicht nur erlöste Sünder. Wisst ihr, da hängt uns ein Makel an. Wir sind Gerechte, also solche, die nie gesündigt hätten. Weil wenn Gott uns anguckt, was sieht er? Na, er sieht Christus. Und da gibt es keine Sünde, keine Ungerechtigkeit. Wir sind durch und durch in den Augen Gottes für gerecht erachtet. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, eben durchs Evangelium, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Hier endet die Arbeit des Gesetzes. Hier endet dieses du musst, du musst, du musst. Bei Christus endet es. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Weil Gott unser Herz verändert, deswegen werden wir in unserer Freiheit nicht willkürlich oder grenzenlos. Augustinus hat mal gesagt, liebe Gott und tu, was du willst. Viele von uns Menschen wollen tun, was sie wollen. Aber sie lieben Gott nicht dabei. Aber wenn Gott es geschafft hat in unserem Herz, dass wir ihn lieben, dann können wir wirklich machen, was wir wollen. Weil wir wollen, was er will. In Römer 10, Vers 4, denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Also es gibt einen Ort, wo das Gesetz endet. Und das ist bei Christus. Da gibt es keinen mehr, du musst, du musst, du musst. Also es gibt kein Gesetz, das erretten kann. Aber das Gesetz ist sehr, sehr hilfreich zum Erretter zu finden, zum Heiland zu finden. Ich fasse zusammen. Es gibt kein Volk ohne Gesetz. Gesetze und Verordnungen sind gut, die sollen es miteinander regeln. Gott hat seinem Volk ein Gesetz gegeben, 613 Gebote. Und durch dieses Gesetz hat er seine Heiligkeit, sein Alleinstellungsmerkmal deutlich gemacht. Er hat das Gesetz seinem Volk gegeben, dass in dem Volk Ordnung herrscht, dass sie Lebensregeln hatten, um in den Genuss zu kommen, einander und ihn zu genießen. Das Gesetz hat die Aufgabe, Sünde deutlich zu machen, und das Gesetz hat auch die Aufgabe, Sünde überhand nehmen zu lassen, mächtig zu werden, um dass dann das Gesetz als fünfte Absicht uns zu Jesus Christus führt. Paulus sagt mal, Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. So sagt das. Also alles in unserer Nachfolge, Dreh- und Angelpunkt, ist Jesus Christus. Er ist unser Heil, er ist unsere Errettung, er ist unsere Gerechtigkeit, er ist unsere Heiligung, dass wir verändert werden in sein Bild. Im Galaterbrief, da schreibt der Paulus das sehr kompakt zusammen, gerade dieses Verhältnis von Gesetz und diese Beziehung zu Jesus Christus. Er sagt, Kapitel 2, Vers 19 und 20, nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Also das Gesetz bewirkt den Tod, weil es mich verurteilt. Gleichzeitig entzieht mich das Gesetz für seinen Zugriff, weil es mich zu Jesus Christus führt. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Wisst ihr, das ist der einzige Schatz, den jeder von uns hat, eben Christus in uns. Es sind nicht die Kleider, die wir anhaben, oder unsere Schönheit, die währt 20, 30, 40, 45 Jahre, dann ist die auch weg. Unser Besitz bleibt nicht unser, unsere Stellung in der Gesellschaft wird irgendwann nichtig sein. Aber der Schatz, der uns bleibt, ist Christus in uns. Und das ist das Kostbarste, was Gott geben konnte. Und das hat er in uns hineingelegt, durch seinen Heiligen Geist. Aber nicht mehr ich selbst lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ihr habt jetzt viel gehört. Meistens bleiben nur 5% hängen. Und deswegen möchte ich noch einen Augenblick dazu verwenden, was wir jetzt machen sollen mit dem Ganzen, was vielleicht hängen geblieben ist. Vielleicht auch die Witzeln, die am meisten hängen bleiben. Lasst Gottes Wort in deinem Leben Licht sein. Setz dich Gottes Wort aus. Schieb nicht Gottes Wort weg, sondern lass es Gottes Wort stehen. Stell dich unter Gottes Wort und nicht über Gottes Wort. Beschäftig dich regelmäßig damit. Ich weiß ja, ihr habt Hauskreise und Sonntagspredigt und in die Kinderstunde. Gottes Wort immer und immer wieder an unsere Herzen ergehen zu lassen und auch in der persönlichen stille Zeit. Und wenn es auch schwer fällt, was er uns sagt, er will es ja in uns Wirklichkeit werden lassen. Und lass dich durch Gottes Wort immer wieder zu Christus bringen. Bei ihm sollen wir bleiben. Er will in uns bewirken, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das Letzte, was es vielleicht auch ein bisschen plastisch macht, Jesus sagt es in Matthäus 11, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Also geht mit mir unter dem gemeinsamen Joch. Tut euch nicht selbst Lasten auferlegen, als müsstet ihr anfangen, euer Nächste zu lieben. Bekennt einfach, dass ihr euer Nächste nicht lieben könnt. Nennt Sünde Sünde. Lass mal uns die Sünden vergeben. Und lass mal neu der Heilige Geist Raum gewinnen in unserem Leben. Und dann bewirkt das Gesetz das, was es bewirken soll, dass wir immer und dauernd bei Jesus Christus verharren, bei ihm bleiben, als der unser Heiland ist. Amen.